Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Express. Wollte ich jetzt gerade schon sagen, weil ich jetzt das Raumschiff Ohrending zum Chaos Radio in Freiburg hier auf Radio Dreieckland auf der 102,3 oder auf rdl.de oder auch zum zeitsouveränen Nachhören später in eurem Podcatcher. Mit mir im Studio heute der Wuschel.
Und der SMTW.
Genau. Und wie versprochen haben wir für euch heute mitgebracht den letzten Teil der CCC-Formulierungshilfen für ein zukünftiges Regierungsprogramm. In den letzten zwei Sendungen haben wir uns damit ja schon ausführlich beschäftigt und heute machen wir den Abschluss dazu.
Ja.
Genau. Und zwar sind wir gekommen bis ganz ans Ende, nämlich zu dem Menschenrecht bei automatisierten Entscheidungen. Und da wollen wir vielleicht mal ein klein bisschen mehr drüber reden, um was es da geht. Die Forderung selber formuliert ist, der Betrieb hochautomatisierter Systeme, deren autonome Entscheidungen die Grundrechte von Menschen berühren, muss durch eine Datenethikkommission untersucht und genehmigt werden. Die Tötung von Menschen durch autonome Systeme ist in jedem Fall zu untersagen. Grundsätzlich muss es immer ein Recht auf Entscheidungen durch Menschen geben.
Keine automatisierten selbstautonomen Killerroboter. Für unsere Armee, das hätten die ja gerne, oder?
Kommen wir noch dazu. Ja, das hätten viele gerne. Der zweite Punkt dazu ist, Bürger, die von Entscheidungen betroffen sind, die auf Basis von Methoden des maschinellen Lernens getroffen werden, haben ein Anrecht auf Einblick in die zugrunde liegenden Daten, die von Hersteller bzw. Betreiber intendierten Zielsetzungen, Optimierungs- und Trainingsparameter und den daraus abgeleiteten Modellen. Sie haben zudem ein Einrecht auf eine nachvollziehbare Erklärung des Entscheidungsvorgangs. Die Beweislast im Streitfall liegt grundsätzlich bei den Betreibern des KI-Systems.
Das ist interessant bei selbstfahrenden Autos.
Mhm.
Also das ist wirklich interessant bei selbstfahrenden Autos, weil das ist... Der Punkt, wo die also gerade wirklich massiver machen, sind, dass sowas tatsächlich in Umlauf kommt.
Nicht nur da. Also um das vielleicht mal ein bisschen runterzubrechen. Also automatisierte Entscheidungen, das hat jetzt erstmal nicht unbedingt zwangsweise was mit KI oder Machine Learning oder so zu tun, sondern das kann auch eine ganz einfache, in Software gegossene Handlungsanweisung sein, wo der Computer euch die Entscheidung abnimmt, was jetzt passieren soll.
Muss das ein Computer sein?
Ja, automatisiert. Ja, die Diskussion machen wir später bei einem Bier. Wir können so ein paar ganz einfache Beispiele mal nehmen. Oder ein relativ bekanntes Ding ist, was automatisierte Betreibung macht, ist zum Beispiel, automatisierte Entscheidung macht, ist zum Beispiel die Schufa. Die sammelt haufenweise Daten. Kein Mensch weiß so ganz genau, wo die alle herkommen. Kein Mensch weiß ganz genau, wie die Entscheidung dann im Endeffekt zustande kommt, dass ihr zum Beispiel keinen Mobilfunkvertrag bekommt oder keinen Kredit oder einen Kredit, der viel teurer ist als die beworbenen 0,5% Zinsen. Das ist so eine klassische, auch automatisierte Entscheidung, die da passiert. Und da kommt immer mehr. Das Arbeitsamt Österreich hat vor 3 Jahren jetzt, 2018 war das, mal eine Software angeschafft, mit der Arbeitssuchende kategorisiert werden. Nach wird schnell einen Job finden, wird niemals einen Job finden und wird vielleicht einen Job finden. Die Idee war dann, man optimiert die werden eh einen Job finden, schnell wieder raus. Ne? Also so die...
Die werden dann bevorzugt behandelt, damit man sich schnell wieder los ist?
Ja, da muss man dann keine Maßnahmen greifen, sondern die fliegen, ne, also wenn du jemanden hast, wo sehr gut ausgebildet ist, sehr gut situiert, gute Lebensumstände, bla bla bla, das Übliche, der findet sehr schnell oder die Person findet sehr schnell auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich wieder was, da muss sich jetzt ein Amt nicht drum kümmern.
Und man braucht ja nicht gängeln und nix.
Genau, das ist jetzt ja nicht so schlimm erstmal. So, die zwei anderen Kategorien sind dann schon so ein bisschen problematischer, also insbesondere die Kategorie hier, du wirst nichts, du kannst nichts, du tust nichts, weil so wie trifft so eine Software eine Entscheidung? Ne? Du schmeißt Daten rein, Alter, Geschlecht, Ausbildung, Beruf etc., bisheriger Beruf oder was auch immer.
Lebenslauf.
Lebenslauf und dann hast du da eigentlich hinten dran eine, in, also bei dem österreichischen Software, da war das im Endeffekt eine in Software gegossene Vorurteilsliste. Die hat sehr schön stark diskriminiert. Das kam dann auf diversen Anfragen raus. Also zum Beispiel sind Frauen anfänglich massiv benachteiligt worden, weil ne, die sind ja schwer vermittelbar auf dem Arbeitsamt, die werden womöglich schwanger.
So. Ja, ich meine, wer will schon Frauen einstellen? Außer als Bedienung.
Also relativ desaströs. Ja. Das wurde ein bisschen korrigiert, ist aber immer noch im Einsatz. Auch in Deutschland findet solche Software relativ häufig Einsatz oder erstaunlich häufig. Wer da mal genauer reingucken will, in was für Bereichen, es gibt eine Webseite, das ist Algorithm Watch, also wieder Algorithmus und Watch, die Beobachtung. Da dann insbesondere atlas.algorithmwatch.org. Da ist recht ausführlich beschrieben, was so für Software im Einsatz ist. Und so Software hat einfach unmittelbar Einfluss auf euer Leben und zwar direkt. Ja. Und dann gibt es immer so das kleine, ja, aber da sitzt dann ja noch der oder die Sachbearbeiterin dran und die kann dann ja Fehler korrigieren.
Mhm, und das wird sie tun.
Genau. Das wird die Person mit Sicherheit tun, nämlich nicht, weil wenn die Software sagt, diese Person ist zum Beispiel zu 90% nicht vermittelbar, bitte alles kürzen, bitte keine, dann folgt der Haushalt, alles kürzen, Minimalspaß, keine Förderung. Dann wird wer, wo diese Software sieht, den Teufel tun und sagen, nö, das mache ich jetzt nicht, weil das ist ja ungerecht. Das wird sie vielleicht fühlen.
Gibt es auch bei Banken, ist eine Weile her, dass ich das irgendwo mal von jemand, der direkt betroffen war, gehört habe, aber bei sowas wie, ich hätte gern Kredit, da hat dann der entsprechende Mitarbeiter eine Software, wo er die Grunddaten einpflegt und wenn die Software sagt, ja, es kriegt einen Kredit oder kriegt keinen Kredit, da kann sich dann der entsprechende Mensch noch nicht mehr wirklich gut drüber hinwegsetzen, weil er dann halt selber dran wäre, wenn oder so.
Ja.
Also das ist schon schwierig, wobei das heißt Algorithm Watch, ne? Ich würde mich ja dagegen wehren, sowas Algorithmen zu nennen. Das sind in den meisten Fällen Heuristiken und keine Algorithmen. Das
Details, ist ein Unterschied, ne? Details, weil das geht ja auch noch ein bisschen weiter. Also das sind so die Fälle mit Banken, gerne auch bei Mobilfunkanbietern, wenn ihr euer Handyvertrag wollt, Versicherungen oder ähnliches, genau, da werden dann Daten reingeschmissen und dann ein paar Sachen sind halt irgendwie klar, ein paar andere Sachen kannst du einfach nicht nachvollziehen, was da entschieden wird und vor allem kann man sich relativ schlecht dagegen wehren, wie du ja schon gesagt hast. Und durch die Zunahme von, es kommt dann immer wieder gerne das Stichwort künstliche Intelligenz, KI oder AI für Artificial Intelligence, da haben wir aber alles noch nicht. Basic ist es immer noch dieses sogenannte Machine Learning,
ja.
Also wo man einem kleinen Stück Software einen ganz großen Stapel Daten zuwirft und sagt so, hier, guck dir doch mal die Daten an und schau mal, ob du jetzt Korrelationen findest oder Dinge, die zusammenhängen. Das ist in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt sehr stark angestiegen. Da gibt es auch ein paar sehr beeindruckende Dinge. Also eins meiner tatsächlichen Lieblingsteile, was das betrifft, ist Google Translate lokal auf dem Handy ohne Internetverbindung, wo dir, wenn du dann das Telefon irgendwo gegenhältst, also du machst die Kamera an, hältst es auf irgendwie zum Beispiel eine Infotafel, die irgendwo rumsteht und dann wird der im Bild live übersetzt oder Speisekarte, so ein Klassiker, funktioniert von und nach Englisch ziemlich gut. Also Swahili direkt nach Deutsch ist ein bisschen komisch, aber wenn du Dinge direkt nach Englisch übersetzt und es so, sagen wir mal, in dem Sprachraum englisch-romanische Sprachen bleibt. Chinesisch habe ich jetzt noch keine wirkliche Erfahrung gemacht, aber ich höre, das sei nicht ganz so gut. Egal. Auf jeden Fall, das Ding ist irgendwie so 15 Megabyte groß pro Sprache. Da habe ich mal nachgeguckt. Und das übersetzt dir das tatsächlich sehr sinnvoll. Also du kannst den Inhalt richtig gut verstehen und wahrnehmen und das Live-Bild einfach direkt im Bild ersetzt. Ist erstaunlich beeindruckend. Gibt es auch schon recht lange. Hatte ich, glaube ich, so vor 7 oder 8 Jahren das erste Mal in der Hand oder vor 6 Jahren. mindestens. Da ist so ein neuronales Netz drunter, da wurden nämlich ganz viele Dinge trainiert auf Übersetzen von Sprache nach A nach B.
Ja.
Wenn ich jetzt in diesen Datensätzen, also bei bestimmten Dingen funktioniert das ganz gut, bei anderen mäßig, und dann habe ich vor allem das Problem, man kann nicht so richtig genau reinschauen, was in diesem neuronalen Netz passiert.
Ja, also man kann natürlich, wenn man die Maschine wirklich vor sich hat und das instrumentalisiert, aber das zu überblicken und das zu verstehen, ist nochmal eine ganz andere Sache.
Genau.
Da gibt's wobei diese neuronalen Netze, die haben immer so komische Corner Cases, in denen dann seltsame Dinge passieren. Bei Google Translate ging es erstmal eine Weile, indem man, ich weiß nicht mal ganz, was die Sachen waren, aber ich glaube, wenn man einfach nur A's eingibt, dann kommt irgendwas raus und ein A mehr, dann kommt ein anderer Text raus, das ist total seltsam. Irgendwo gab es da mal einen Artikel, wo die so ein paar Corner Cases gefunden haben, die wirklich sehr interessante Übersetzungen gemacht haben, insbesondere für Sprachen, wo der Korpus an Text, der da in die KI geschmissen werden konnte, nicht besonders groß ist, kommen dann seltsame Dinge raus, die so ein bisschen nach Bibel klingen, weil die offensichtlich zum Trainieren halt eine Bibel hatten.
Die Prophezeiung!
Und wenn man dann halt mit total Gaga-Sätzen, ne, die überhaupt keinen Sinn machen, aber die KI, die meint dann, naja, irgendwas muss es ja wohl schon sein und also KI, ja. Das neuronale Netz schmeißt das dann halt an irgendeinen Punkt und dann kommen echt komische Sachen dabei raus. Und das hat man überall, wenn alle Netze kommen. Also wenn weiß ich nicht, wenn du ein neuronales Netz hast, was darauf trainiert ist, einen Hund von einer Katze zu unterscheiden, dann kannst du ein Katzenbild nehmen und kannst an dem Katzenbild ein bisschen an den Bitwerten der einzelnen Pixel drehen. Und durchschmeißen und dann auf dieselbe Art und Weise, wie die Dinger trainiert werden, kannst du das Bild ein bisschen abändern, bis du das Katzenbild so weit hast, dass die Heuristik meint, das sei ein Hund und keine Katze.
Ja. Also da ist so vor allem bei diesen neuronalen Netzen, die immer mehr Einzug halten in solche Entscheidungssoftware oder in Software, die für Entscheidungen hergenommen wird, haben wir mehrere Probleme. Das eine ist das Datenset, mit dem dieses Netzwerk trainiert wird. Gibt ein wunderschönes Beispiel von so einem berührungslosen Handtrockner, den man aus dem Badezimmer sozusagen kennt oder in öffentlichen Toiletten ganz gerne mal ist, so ein Föhnteil. Und da hat eine Firma so ein Ding gebaut und die haben sich überlegt, wir machen das jetzt total super, wir machen das total modern, wir bauen da jetzt eine KI ein, haben sie so genannt, war aber ein neuronales Netz, was ein bisschen Bilderkennung gemacht hat, ob eine Hand sich unter diesem Teil befindet. Und wenn sich eine Hand drunter befindet, dann geht das Teil an und föhnt er die Hände trocken.
Und dann haben sie es mit einem ganzen Stapel weißer Hände, weiß sind sie ja nicht, aber sagen wir mal heller Hände trainiert.
Schweinchen rosa, genau. Also das Trainingsset bestand halt von Tausenden, Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden Bildern von Händen. Leider hat niemand daran gedacht, dass es auch Menschen gibt, die nicht schweinchenrosa sind, sondern so in eine ganz breite Vielfalt an Farben fallen, People of Color. Schade, die konnten dieses Teil nicht benutzen.
Ja.
Also ab einem bestimmten Helligkeitswert sozusagen hat die KI halt oder dieses neuronale Netz dann gesagt, so, nö, das ist keine Hand.
Und dann ging kein Wasser an. Ja. Ich finde ja die Lösung bei den Schweizern für sowas ganz gut.
Fußtaste?
Genau, hast klassischerweise eine Fußtaste, wo du einfach drauf trittst und das Wasser kommt. Genauso für Spülungen auf dem Klo, für öffentliche Toiletten.
Also da brauchst du halt kein
neuronales Netz. Richtig schön
hygienisch. Da brauchst du halt kein neuronales Netz.
Ja, und einfach und zuverlässig und funktioniert auch in 50 Jahren noch. Und wenn was kaputt ist, kann man problemlos die Dichtung oder sonst was. Oder
neuer Schalter einbauen, ja.
Den Dichtungssitz am Hahn neu machen oder sowas und dann geht's wieder. Und wenn man da neuronale Netze einbaut, ich weiß ja nicht.
Also das eine ist bei einem neuronalen Netz das Problem Trainingsdaten.
Ja? Ja.
Also die werden gerne ausgewählt und dann spiegeln sich da drin automatisch Vorurteile drin, wenn da nicht drauf geachtet wird.
Ja.
Das zweite Problem an neuronalen Netzen ist, dass man nie so ganz genau weiß, welche Entscheidungsgrundlage jetzt eigentlich gerade dieses neuronale Netz überhaupt erkannt hat. Also es ist unglaublich schwierig, das nachzuvollziehen. Es gibt ein klassisches Beispiel, was ich ja auch schon erzählt habe. Da muss man ein kleines Errata hinterher schieben. Ich habe nämlich herausgefunden, es handelt sich dabei um eine Urban Legend, aber die zeigt das Problem eigentlich ganz gut. Die Story geht so, dass hier irgendein Militär ein neuronales Netz wollte, um eine Freund-Feind-Erkennung bei Panzern zu machen. Dann haben die da ihr schönes Netz trainiert und so weiter und so fort. Und dann hat das bei den ersten Versuchen auch funktioniert und gesagt, das ist Freund, das ist Feind. Und dann hat man diesem neuronalen Netz aber einfach mal andere Bilder vorgelegt, die es bisher noch nicht kannte, und hat die da reingeschmissen. Und dann hat das plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Und nach genauerer Forschung hat man dann, so geht die Legende, hätte man dann rausgefunden, dass die Fotos von den Freundpanzern alle bei hellem blauem Himmel aufgenommen worden sind und die Fotos der Fremdpanzer alle aus irgendwelchen Überwachungssachen standen und halt grau, diesig und schwarz-weiß waren. Und also war die Freunderkennung, Himmel ist blau, Feinderkennung, Himmel ist grau. Ist, wie gesagt, leider eine Urban Legend, zieht sich schon sehr lang, geht zurück auf theoretische Überlegungen in den 50er, 60er Jahren, wo man sich schon mit sowas theoretisch beschäftigt hat, solche neuronalen Netzen, zeigt aber einfach sehr schön das Problem.
Es ist extrem glaubwürdig, die Story.
Ist sie, also ich habe die auch für voll genommen, die ist auch in vielen Büchern kolportiert worden, immer wieder, aber nie als First Source, immer nur als Second Source. Zeigt einfach das Hauptproblem bei neuronalen Netzen. Es ist extrem schwierig nachzuvollziehen, wie hat dieses System eine Entscheidung getroffen. Und wenn wir jetzt sehen, wie du schon gerade gemeint hast, Wuschel, oder am Anfang das autonome Fahren basiert massiv darauf. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr einen Google-Capture bekommt, wo ihr anklicken müsst, auf welchen Bildteilen eine Ampel oder ein Bus zu sehen ist.
Oder ein Fußgängerüberweg oder ein Hydrant oder ein Fahrrad oder ein Motorrad.
Genau, mit diesen Informationen, die ihr da eingibt, trainiert ihr ein neuronales Netz bei Google. Das ist so der Nebeneffekt bei diesem Capture. Das ist natürlich so von der rein technischen Überlegung her total super. Weil
das ist ja nichts Neues. Das war ja auch früher, als die Captures noch irgendwelche komischen, verschwommenen Texte waren oder gescannte Textabschnitte, die irgendwie komisch aussahen.
Das gab es auch mal, ja.
Das ist dafür verwendet worden, um OCR zu verbessern.
Ja,
also Texterkennung.
Das kennt man mittlerweile, das hat uns durchdrungen gesellschaftlich. Autonomes Fahren kommt immer mehr, also die diversen Ansätze von allen möglichen Herstellern, die bekannteste dürfte momentan noch Tesla sein, die da doch relativ viele Kilometer erstaunlich unfallfrei automatisiert fahren können. Diskussion geht hier auch los, diverse Versuchsfahrzeuge von diversen Herstellern sind unterwegs und in Entwicklung. Und der nächste Schritt und feuchte Traum von leider Gottes scheinbar doch mehr als nur einer einsamen Person in der Ecke, die als Spinner gilt, sind halt autonome Waffen. Und spätestens da kriegt man ein richtig großes Problem.
Naja, also ich meine, wir hatten sowas ja schon mal, ne?
Sprengfallen oder was meinst du?
Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze?
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu vergleichen mit, wenn Unternehmen Panzer bauen, die, oder Drohnen sind eigentlich der heißeste Scheiß aktuell, Drohnen bauen, die A, bewaffnet sind und B, quasi, du drückst die beim Losfliegen, sagst du, go kill, und dann fliegt diese Drohne rum und schießt alles nieder, was sich bewegt oder was die Software der Meinung sei, was ein Feind sei.
Ja.
Kaum wer.
Und du, das macht man dann halt so wie jetzt. Die erschossen wurden, das sind alles Feinde oder bedauernswerte Kollateralschäden.
Kombatanten.
Ja, sicher, das sind alle die rechte Hand von Bin Laden.
Ach, haben sie die mal wieder erwischt, die rechte Hand von dem, ja? Okay. Also jetzt sehr aktuell, passend zu dem Anlass, gibt es zwei Ansätze, die wir gerne erwähnen würden. Das eine ist ein Es gibt einen offenen Brief, der von diversen WissenschaftlerInnen von der Bundesregierung fordert, das gesamte Ding mal anzugehen. Also wenn die Ampelkoalition nicht die deutsche Wissenschaft auf dem Feld der Robotik, künstliche Intelligenz und Informatik ignorieren wollen, muss sich das im Koalitionsvertrag widerspiegeln. Und das Zweite ist, es gibt ein doch recht breites Bündnis. Da ist die Rede von einem Drittel der Staaten, die eine völkerrechtliche Regelung von autonomen Waffensystemen fordern. Andere Länder versuchen das auszubremsen, entwickeln selber Killerroboter. Die USA sind dann natürlich fleißig dabei. Israel ist ganz vorne. Die haben im Drohnenbereich recht viel mit erstaunlich heftiger Automatisierung schon. Überall steht immer noch dran, ja, da sitzt dann ein Mensch dahinter, der sitzt aber halt 6000 Kilometer entfernt in einem dunklen Container und hat eine Anlage vor sich, die eher aussieht wie ein Computergame.
Ja, zumal ich meine, auch heute sitzen da schon Menschen dahinter und dauernd werden Leute erschossen durch irgendwelche Drohnen, die...
ja. Und das nimmt zu und da ist einfach eine ganz klare Forderung, also insbesondere klar ist die Forderung, dass autonome, letal wirkende Dinge, also Tötungsmaschinen, die autonom entscheiden darüber, was hier umgebolzt wird und was nicht, das geht halt nicht. Also es geht halt gar nicht.
Ja.
Also finde ich...
Ich meine gut, das kann ja beim selbstfahrenden Auto auch mal passieren, dass es jetzt... Aber dass es irgendjemand umfährt. Aber das ist zumindest nicht die Absicht und das Ziel, das Ding ist, jetzt. Wenn man Waffen baut, dann ist ja das Ziel hier...
Genau, also das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ist ja auch leider schon vorgekommen, dass Menschen ums Leben gekommen sind bei Unfällen mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Das wird auch wieder passieren, das muss uns klar sein, wenn wir diese Technologie zulassen. Wir lassen allerdings auch zu, dass wir Autos auf den Straßen haben, die jährlich mehrere tausend Menschen töten. Da sitzen Menschen am Steuer, da kann man dann sehr, sehr lange und sehr philosophisch drüber diskutieren, was jetzt da besser ist. Aber eine selbstfliegende Killerdrohne, die durch die Gegend fliegt und halt losballert, ist einfach eine ganz andere Qualität davon.
Ja, eben, wie gesagt, da ist ja beabsichtigt, dass man jetzt halt, Leute und Dinge zu Schaden kommen lässt. Und nicht wie bei einem Auto, wo das ein bedauernswerter Unfall ist, der danach auch mal passieren kann. Ja. Auch ein selbstfahrendes Auto kann nichts tun, wenn ihm ein Kind vor die Motorhaube rennt. Außer langsam genug fahren. Also,
Ja. Ja, also diese automatisierten, das Menschenrecht auf die Menschenrechte bei automatisierten Entscheidungen sind natürlich dann bei entsprechenden Waffen die Maximalforderung, dass das eigentlich überhaupt nicht geht, aber eben auch, wir haben jetzt glaube ich so ein paar Sachen genannt, gerade Bankwesen, Versicherungen, Spielen.
Hast du mir die Formulierung gerade nochmal?
Die CCC-Formulierung, die offizielle, die haben wir.
Die war doch auch im Pad noch.
Ganz
oder?
Unten. Nee.
Ach so, okay. Ja, also ich meine, Waffen überhaupt eine Menschenrechte ist schon problematisch.
Ja.
Ja, was ich schön finde an dieser Geschichte ist, dass sie hier verlangen, dass man Einblick auf die zugrunde liegenden Daten, Zielsetzungen, Optimierungs- und Trainingsparameter haben soll und die abgeleiteten Modelle. Sprich, das ist alles Zeug, wo die Firmen heutzutage sagen, das ist unser
Betriebsgeheimnis
und das gehört uns und ist, wie ist dieses fürchterliche Wort, Intellectual Property?
Mhm. Also das ist im Endeffekt ist damit gemeint, dass man sagen kann, so hey, hier ich nehme jetzt mal wieder diesen Händebläser, der die Hände trocken bläst, dass man bei sowas, ist jetzt etwas hergeholt, aber dass man bei sowas hingehen kann und sagen kann, Kinas, irgendwas funktioniert da nicht, ich möchte gerne bitte das Trainingsset sehen, dann wäre vielleicht aufgefallen, dass da halt 10.000 weiße Hände sind und nur zwei dunkle.
Ja.
Oder dunklere vielleicht sogar nur.
Aber viel interessanter ist es natürlich bei sowas wie Schufa, die Daten, die dir einen Kredit geben und all so ein Kram.
Die wird man da nicht rauskriegen, das ist klar, aber dass da die Rechte der BürgerInnen massiv gestärkt werden, die das betrifft, halte ich für extrem wichtig und dass da auch mehr Einsicht gibt. Eben auch gerade bei diesen ganzen Optimierungs- und Trainingsparameter, weil das sind genau die Sachen bei den Modellen, die dann drüber die auslösen, was welche Entscheidung getroffen wird. Und vor allem die Beweislast, dass im Streitfall der Betreiber des KI-Systems oder des neuronalen Netzes nachweisen muss, dass er keinen Mist gebaut hat, sondern dass es gerechtfertigt ist.
Ja.
Weil das ist heutzutage gerne immer noch so, ja, das hat der Computer und der Computer ist selbstverständlich, der hat recht.
Ja, er macht zumindest keinen Fehler.
Genau.
Ja. Ja, und da, die Fehler sind den halt, Fehler hat der Programmierer vorher gemacht.
Die sind, ja, und das der Programmierer das ist halt, entfällt bei neuronalen Netzen.
Entfällt. Dann hast du immer noch denjenigen, der das neuronale Netz programmiert hat und den, der ihn mit Daten gefüttert
so,
hat.
Ja, aber so. Das ist ja die Kombination vor allem aus den Trainingsdaten, die da reinfallen. Und da brauchen wir auf jeden Fall eine Diskussion und eigentlich muss da die Politik auch dringend handeln, weil die Systeme fliegen uns um die Ohren die ganze Zeit und kommen immer mehr. Das gehört einfach mal ordentlich gehackt und für ordentliches Sagen hören wir jetzt mal ein bisschen Musik. Wir haben nämlich, glaube ich, Zeit. Bis gleich. Jetzt hört ihr Dualcore mit All the Things. Das war Dualcore mit Hack All the Things. Kann man mal machen.
Kann man mal machen, ja.
Wir haben übrigens gerade eben noch einen letzten oder was Kleines vergessen, was ein bisschen passend ist, weil wir es von Bewaffnung und von Drohnen und so ein Kram haben. Es ist noch nicht autonom, aber der Befehlshaber der Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr plädiert für bewaffnete Drohnen.
Ja.
Die Diskussion haben wir schon länger. Bisher haben sie die noch nicht. Ich glaube, es wird damit...
Die sind auch teuer und sowas.
Ja, Militärkram ist ja wie immer teuer.
Das ist richtig. Und, das ist ja einer der Gründe, wieso man das immer weitermacht. Da verdienen so viele Leute dran.
Ja.
Und Drohnen sind natürlich geil. Weil dann kannst du Krieg machen, ohne dass zu Hause schlechte Laune entsteht, weil da zu viele Särge nach Hause kommen.
Ja, also ich meine, das ist ja das, was die Amis schon machen. Wir haben ja die Drohnenkontrollstationen sind, glaube ich, in Ramstein für Afghanistan.
Ja, wir unterstützen das quasi hier.
Ja, ja. Also sehr schön, dieser gute Mensch heißt Pfeffer. Der ist auch irgendwie jetzt wohl kurz vorm Ruhestand, aber also das ist vom Deutschlandfunk ein Beitrag, verlinken wir euch in den Shownotes. Wunderschönes Zitat daraus. Zudem betonte Pfeffer, wenn man die ablehnende Argumente um Drohnen konsequent zu Ende denkt, müsste man wesentliche Teile der Bewaffnung in den Streitkräften abschaffen. Ja, wie wäre es mit abschaffen?
Ja, wäre geil. Ich meine, Drohnen sind scheiße, Streitkräfte sind scheiße. Das ist halt, nur weil das eine noch blöder ist als das andere, heißt nicht, dass man die Streitkräfte nicht auch gleich abschaffen könnte, wenn man schon Drohnen verbietet.
Genau, kann er mal über seine Argumentation nachdenken. Also Bundeswehr, ich glaube, es ist mittlerweile der zweite oder dritte Vorstoß mindestens, dass Drohnen angeschafft werden sollen. Und ganz am Anfang war es nur so ein bisschen, ja, wir hätten gerne Aufklärung und jetzt wird es gerade fängt langsam an.
Wurden noch mal welche gekauft, Aufklärungsdrohnen, oder?
Also Aufklärungsdrohnen haben sie definitiv.
Ja.
Aber was jetzt genau, ich glaube, von den Israelis haben sie auch was. Es gibt was Großes, es gibt ein paar kleine.
War da nicht das Problem, dass die Dinger im deutschen Luftraum überhaupt nicht zulassungsfähig waren?
Ja, also da haben wir jetzt gerade einfach... geht mal wieder, ne, neue Regierung, dann neues Glück, da kann man dann nochmal, wenn man jetzt in ein paar Monaten in Ruhestand geht, dann kann man nochmal lautstark Forderungen aufstellen, weil das ist ja nicht so schlimm.
Ja, mit den Grünen kann man es ja machen, ne?
Ja. Bei automatisierten Gesichtserkennungen oder automatisierten Entscheidungen, da fällt auch so ein bisschen Gesichtserkennung rein, weil das ist auch gerne so ein neuronales Netz.
Mhm.
Und weißt du, wer da richtig fett viel trainiert hat und richtig großes Netz hat?
Facebook zum Beispiel?
Genau.
Nicht nur, aber...
Die sind da, glaube ich,
wie ist das, die Artikel, die dir Twitter empfiehlt oder die dir Facebook empfiehlt, stecken da nicht mittlerweile auch noch eine
Netze dahinter? Definitiv, ja.
Also das sind ja auch automatisierte Entscheidungen, welche Tweets ich jetzt angezeigt kriege.
Was darfst du jetzt sehen, genau.
Ja, da was muss ich mal als nächstes auf YouTube halt gucken?
Also YouTube, ich bezweifle, dass es ein neuronales Netz ist, das hätte sich schon längst, naja, lassen wir das. Nee, aber vielleicht habt ihr in den letzten Tagen seine Meldung an euch vorbeigeflattert, dass Facebook jetzt die Gesichtserkennung abschaltet. Wow.
Ja, habe ich auch von irgendjemand gehört.
War in Spiegel und allen möglichen großen Medien. Nie. Also sagen wir es mal so, Facebook hat da wohl ganz gut geschafft, einen wunderschönen PR-Coup zu landen, weil was sie bisher gemacht haben, ist einfach, wer ein Foto bei Facebook hochgeladen hat und diese Gesichtserkennung aktiviert hatte, die übrigens lange Zeit in den Standardeinstellungen aktiv war, dann wurden automatisch alle Bilder durch diese Software gejagt. Ich würde mal vermuten, die haben da sowieso alles durchgejagt, aber das sagt natürlich niemand offiziell.
Also wenn, die Ergebnisse wurden dann auf jeden Fall dem Benutzer nicht angezeigt, wenn er es nicht haben wollte.
Genau. Also machen wir mal ein kleines Beispiel, wie komische Dinge damit passieren können. Ihr kennt alle die blaue Brücke hier in Freiburg, wunderschön. Sonnenuntergang, warme, laue Sommernacht, da sitzen ganz viele Leute oben auf der Brücke, da schlendern ganz viele Leute rüber und da steht auch grundsätzlich immer irgendjemand mit einer Kamera beziehungsweise mit dem Handy und macht ein Foto. Finde ich jetzt erstmal nicht ganz schlimm, weil ist ja auch eine schöne Aussicht in Freiburg. Wenn dieses Foto jetzt allerdings dann bei Facebook hochgeladen wurde und das wurden die zu Hunderten, also wenn man Blaue Brücke Freiburg googelt, findet man viele Fotos und auch diverse mit definitiv auf Facebook, dann sind die, sofern die Nutzerin, der Nutzer diese Gesichtserkennung anhatte, beziehungsweise es einfach nicht mitgekriegt hat, dass die automatisch an war und dann hier abgeschaltet hat, dann sind die Fotos da durchgeschossen worden. Und wenn ich jetzt zufälligerweise gerade durchs Bild gefahren bin, auf dem Fahrrad oder vorbeigelaufen bin und auf dem Bild bin, dann hat Facebook mein Foto zumindest schon mal da durchgejagt, hat dann also eine ID, weil man erkennt ja erstmal einfach nur IDs oder Personen und findet dann mein Gesicht in anderen Millionen Bildern, die irgendwo mal bei Facebook hochgeladen worden sind, auf Knopfdruck.
Nehmen die nur Bilder, die bei ihnen hochgeladen wurden oder nehmen die auch Bilder, die sie sonst wo aus dem Netz haben? Weil ich meine, dann haben sie dich
identifiziert. Facebook hat mich definitiv identifiziert. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich lange Jahre auch ein Facebook-Konto hatte und gepflegt habe, weil ich auf längere Auslandsreise mal war und ja. Da war das Standard, das war so 2012 und folgende Jahre kritisch, aber das war so Standard und die haben mein Gesicht, auch die biometrischen Daten definitiv, das gebe ich dir schriftlich. Auch wenn ich diese Funktion nie aktiviert hatte, aber die können die definitiv zuordnen. Naja, Gesichtserkennung, Facebook schaltet jetzt diese Funktion innerhalb von Facebook ab, hat aber gleichzeitig angekündigt oder sozusagen verlautet, unsere Software ist jetzt so gut, die braucht man nicht weiter trainieren. Das können wir jetzt einfach abschalten, wir brauchen diese Datenmengen da nicht mehr reinwerfen, aber selbstverständlich werden wir weiterhin Produkte mit Gesichtserkennung anbieten. Die werden dann gerne wahrscheinlich unter dieser neuen Facebook-Marke Meta vertrieben. Das ist ja ähnlich wie bei Google. Google gibt es ja auch mittlerweile Alphabet, der Mutterkonzern, schon länger. Und darunter vereinigt sich das dann. Facebook heißt jetzt Meta, sonst ändert sich nichts. Und Facebook heißt auch weiterhin selber Facebook, aber die ganzen Dienste eben. Und Meta wird sich da weiter mit beschäftigen und mit großer Sicherheit wird es auch innerhalb von Facebook irgendwelche Funktionen geben, die auf diese Gesichtserkennung zurückgreifen können. Aber dieses, wir nehmen jetzt Take It All und jagen alles dadurch, das haben sie jetzt mal anscheinend abgeschaltet. Aber muss man nicht machen.
Ja.
Was man übrigens auch nicht machen muss, sind Schul-Apps bauen.
Die Schul-Apps für was an der Schule genau?
Okay. Es gibt eine Schul-App, die heißt Schoolio, die vernetzt Schülerinnen und Schüler an Schulen. Die gibt's Klassenchats, da gibt's diverse andere Dinge, Schulplan und so weiter. Und die sehr sympathische IT-Sicherheitsspezialisierte Forschungsgruppe mit dem wunderschönen Namen Zerforschung, zerforschung.org, die ist auch schon so bei Luca und diversen anderen Apps in der letzten Zeit sehr positiv aufgefallen. Die haben sich dann einfach mal diese Schul-App angeguckt und ja, es ist schlimm. Es ist sehr schlimm. Also geredet werden von mindestens 400.000 Schoolio-Accounts. Und wir reden hier von Kindern und Jugendlichen.
Wo man was? E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Standort der Schülerinnen und Schüler?
Mindestens.
Über eine triviale Sicherheitslücke in der App?
Ja.
Also so eine Sache, die
also
in den 80ern, spätestens frühen 90ern schon bekannt ist, dass es eine schlechte Idee ist, es so zu machen? Wahrscheinlich.
Ja, genau, so eine Sicherheitslücke ist es. Also wirklich so Basics nicht beachtet, Basics nicht bedacht, Basics nicht getan.
Nicht an Sicherheit gedacht beim Programmieren und Konzipieren von dem Ding.
Ja, also konzeptionelle Probleme, also Softwareprobleme und dann auch noch nicht ausreichend abgesichert untereinander. Das heißt zum Beispiel, man konnte dann über die API, wenn man die ein bisschen angekitzelt hat, halt auf alle Daten zugreifen und zum Beispiel nicht nur auf Kontaktdaten jetzt aus der eigenen Klasse oder Schule oder ähnliches. Also da gab es überhaupt keine Sicherheitskonzepte, um das irgendwie abzufangen. Besonders schlimm natürlich dran, dass wenn es gerade um Schülerinnen und Schüler geht in jungen Jahren, wo häufig oder wo ne, dieses man lernt, man wächst auf, das muss ein geschützter Raum bleiben. Wenn da von außen Zugriff drauf ist und faktisch war über die App eben Zugriff von außen auf zum Beispiel Chats, auf Daten, das will man sich eigentlich alles gar nicht ausmalen, was da so mit für Schindluder getrieben werden könnte. Ja, also es gibt dann, als Beispiel sind dann auch aufgeführt zum Beispiel Gruppen, die sich eben mit LGBTQ beschäftigen oder Bi-Jungs und sowas, Kennenlerngruppen, was halt in Schülerinnen und Schüleralter dann auch mal selbstverständlich wichtig ist und auch erfahren werden muss. Und auf solche Chatgruppen konnte halt zugegriffen werden und auch auf die Daten von den Menschen, die dahinter da Dinge eingetragen haben. Also eigentlich ein Daten-Worst Case. Auch wieder eins von diesen Beispielen, die wir jetzt gehäuft hatten in den letzten Jahren, dass im Zuge der Digitalisierung irgendwo eine Firma laut brüllt, wir machen das. Und dann wird das halt so gemacht und das guckt sich aber niemand an, es wird nicht kontrolliert, es wird nicht geprüft, was. Na, bei Schulbuchverlagen hatte ich früher das Gefühl, da gab es eine Kontrollinstanz. Ist das nur ein, meine ich das nur?
Ich denke,
vielleicht
ja.
Weiß da jemand was, dann schickt uns mal ein radio@ccc.fr.de eine Mail.
Also Schulbücher sind ja üblicherweise durch das Kultusministerium freigegeben, wenn es um die normalen Lehrbücher gehen. Da haben die Lehrer, glaube ich, eine Liste, aus der sie aussuchen können oder sowas und das war's.
Ja, und da.
Also zumindest, als ich das zuletzt mal gesehen habe, ist schon eine Weile her.
Egal, also auf jeden Fall wäre da sehr sinnvoll, eine brauchbare Kontrollinstanz zu haben. Das hatten wir jetzt in den Forderungen auch.
Ja, und eine Verantwortung beim Hersteller natürlich.
Ja, und also bisher ist halt so.
Die sind ja nicht haftbar für so eine Scheiße, ja. Also nicht wirklich.
Ja. Ja, haftbar, spannend. Wir hatten das in einer der letzten Sendungen erwähnt oder glaube ich mehrfach war auch das Projekt der ID-Wallet beziehungsweise die digitale Ausfalldaten, ja das passt. 3 Tage vor der Bundestagswahl wurde das noch schnell gelauncht. Ne? Willst du es lahm und teuer, ruf den Spahn und Scheuer. Die haben es ging, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wurde, darum, dass man den Führerschein jetzt in einer App speichern kann, um damit, also offiziell kann man damit noch überhaupt gar nichts machen und da wird auch nicht anerkannt, dieses digitale Führerschein bisher. Aber die Idee war halt, dass man dann zum Beispiel wenn man online sein Auto mietet, halt zum Beispiel nachweisen kann, dass man einen Führerschein hat. So, also ganz generell fände ich das ja schon angenehm, wenn wir mal...
Das ist dann der Zigarettenautomat, oder?
Wenn wir da mal so ein bisschen mehr Digitalisierung hätten. Ne? Also schönes Beispiel war dieses Auto ummelden mit dem Personalausweis. Das geht in manchen Städten vielleicht. Also das gibt Konzepte dafür, es gibt auch umgesetzte Konzepte und ich fände das echt schön, wenn man sich diverse Behördengänge sparen könnte. Jetzt ist es bei dieser ID-Wallet allerdings so passiert, dass da irgendwelche Blockchain-Jünger aufgeschlagen sind und hier alles in modern und tralala. Und diese App wurde veröffentlicht und wenige Stunden später musste das gesamte Ding wieder runtergefahren werden, weil eben auch teilweise Menschen, die glaube ich aus diesem Zerforschungsorg-Umfeld sind, auch da also gravierendste Sicherheitslücken gefunden haben. Also noch schlimmer als bei dieser Skoolio-App. Bis hin zu, die hätten die kompletten Subdomains von der Firma übernehmen können, weil der Server, der dafür zuständig ist, offen am Internet hing und die Postgres-Datenbank offen am Internet hing.
Oh, das ist nice.
Ja, das ist sehr praktisch. Also das war wirklich übel und dann war auch sehr schnell sehr klar, dass das Ding konzeptuell ein massives Problem hat. Da geht es um SSI, nennt sich das. Das ist ein eigene souveräne Identität. Self-Sovereign Identity.
Okay.
Die Idee dahinter ist auch schön, so ganz generell gesehen, dass ich sagen kann, wem gegenüber ich mich womit ausweisen möchte. Also dass ich meine Identität jemandem gegenüber bestätigen kann und zum Beispiel nur sagen kann, jawohl, mein Name ist SMTW, aber und hier, das ist jetzt die offizielle Bestätigung, da siehst du es auf der App sozusagen und damit kannst du es überprüfen, aber mehr an Informationen über mich gebe ich nicht raus. Soweit eine schöne Idee. Jetzt haben die dann aber noch so ein, also dieses SSI und auch so dieses Ganze mit dem Blockchain da drum, das haben die wahrscheinlich alle nicht so ganz überblickt und so weiter. Und da gibt es so ein paar ganz konzeptionelle Schwächen bei dem Ding, was diese Firma umgesetzt hat mit dieser ID-Wallet, wurde dafür dann auch kritisiert. Runternehmen mussten sie es wegen den Sicherheitslücken vom Server. Auf dem gleichen Server, wo das lief, war auch noch eine Teppichreinigung und so weiter. Also die hatten so ein Shared-Hosting-Ding geklickt irgendwo. Also wirklich völliges Desaster für eine Ausweis-App. Kannst du nicht machen, geht nicht. Und dann waren Menschen mal so freundlich und haben mal so ein bisschen nachgefragt und haben dann über das Informationsfreiheitsgesetz irgendein Dokument rausbekommen und wo an das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat nämlich Mitte Mai sich dieses Ding mal angeguckt. Da gab es wohl so ein Pilotprojekt und die schreiben dann ihrem Bundesministerium des Inneren, insbesondere dann auch der guten Frau Bär, unserer Digitalministerin oder jetzt dann bald Ex-Digitalministerin. Schon Mitte Mai prüfte das BSI nämlich das Konzept des Pilotprojekts, auch eine Vorgängerversion der App gab es damals schon in seinem Bericht, der nun nach einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht wurde, hat das Bundesamt das gesamte Check-in-Pilotprojekt glatt durchfallen lassen. Es erfülle EU-Vorgaben für das Sicherheitsniveau derartiger Verfahren nicht. Auch wenig versierten Angreifern. Wenn das BSI dir mal schreibt, dass auch wenig versierte Angreifer, damit sind dann die Script-Kiddies gemeint, sei das Kopieren und Nutzen von Daten möglich. Das Amt bemängelte außerdem, dass es bei einem solchen Vorhaben überhaupt Blockchain-Technologie eingesetzt wird. Das erhöhe die Komplexität und berge damit eine grundsätzliche Anfälligkeit. Das
bringt nichts.
Für Sicherheitslücken des gesamten Systems bei unklarem Nutzen. Ließ das Amt seine Mutterbehörde, das Bundesinnenministerium, wissen. Also sprich, im Mai wusste das Bundesinnenministerium, das Projekt ID-Wallet ist für die Tonne.
Ja, andererseits, ich meine, dass Politiker auf fachlich kompetente Leute hören, das passiert zwar vielleicht gelegentlich, aber ist in meiner Wahrnehmung das, nicht die Regel.
Wir haben das in den Forderungen des CCC, dass ja. Da, ne, also Bildung und so weiter, haben wir in den letzten Sendungen auch schon mehrfach gehabt und ist jetzt mal wieder so ein Beispiel so, hey, ihr habt eine Behörde, das BSI, das soll euch beraten.
Das ist extra dafür da.
Genau, das prüft das. So. Und das sagt so, Kinas.
Ist scheiße, mach's mal lieber nicht.
Ist doof, ist blöd. Ja, und schreiben sogar noch mit wenig versierter Angreifer und unklarem Nutzen und erhöht Komplexität etc. Nein, das Projekt wird dann noch weitere 6 Monate weiter durchgezogen und klar. Und dann war, ich glaube, das Schönste war so, jetzt ist man einmal innovativ und dann kriegt man das auch vorgeworfen. Irgendwie sowas hat da irgendjemand aus diesem... Du hockst da und denkst so, also dieses Problem, was versucht wird, mit der ID-Wallet zu lösen, ist seit über 10 Jahren in Deutschland gelöst. Nämlich die Technik, die hinter dem digitalen Personalausweis steht, ist genau dafür gebaut, dass ich mich damit ausweisen kann. Ohne Blockchain auf gut abgehangener, also auf theoretisch gut abgehangener Basis, wie man sowas macht mit Private Key, Private Public Key Infrastructure, ist ausgetangelt, ist abgesegnet, ist von Experten begutachtet. So rein technisch gesehen ist das ein vernünftiges Konzept und brauchbar umgesetzt. Man kann jetzt darüber streiten, ob es gut ist, Fingerabdrücke in diesem Personalausweis zu speichern, andere Diskussion. Rein technisch gesehen ist das sauber umgesetzt. Haben wir. Man könnte also die Anwendungen schon seit 10 Jahren bauen. Gibt einige Anwendungen, kürzlich ist mal was rumgeflattert, insgesamt 9% der Deutschen haben diesen digitalen Personalausweis schon mal ausprobiert und 1% benutzen regelmäßig. Ich muss mich schämen, ich habe ihn noch nicht ausprobiert, denn ich habe seit kurzem habe ich einen.
Ich habe so ein, eigentlich müsste ich das auch haben können. Ja, ich habe den Checkkarten-Dingens, aber ich habe das nicht freigeschalten und
ich habe den erst mich seit ein paar Wochen.
Ja, ich wollte mich damit dann auch nicht weiter auseinandersetzen, weil ich den Use Case für mich noch nicht hatte.
Ja, das Problem ist natürlich, ne, also könnte ich mich zum Beispiel ummelden oder hier in Freiburg mein Fahrzeug ummelden oder irgendwie sonstige Bedarfe, das täglichen Behördengangs damit abfrühstücken. Also es ist jetzt schon echt lang, dass ich hier wieder mal was zu tun hatte, aber ich fände das eigentlich.
Das letzte Mal war ich da, weil ich einen neuen Pass brauchte.
Ja, das war bei mir genau dasselbe.
Kann ich das mit dem digitalen Pass beantragen
und schicken es einem zu?
Wenn auch er nicht
gültig gewesen wäre, hätte man zumindest zum Beispiel das Beantragen und das Abgeben des Bildes oder ähnliches durchaus so machen können.
Ja.
Also geht noch nicht, aber rein theoretisch ließe sich das bauen. Ja, desaströs, was da so passiert. Auch desaströs gerade am Kommen sind übrigens die Diskussionen in Sachen Chatkontrolle in der EU. Also neben den Upload-Filtern ist jetzt gerade momentan der heiße Scheiß. Verschlüsselungen brechen, da wird zu arg geschrien. Ne? Also so dieses bisherige Ansatz, wir wollen eure Daten mitlesen, indem wir uns irgendwo dazwischen schalten. Das,
indem man halt dafür sorgt, dass die Verschlüsselung, die verwendet werden kann, scheiße ist.
Ja, da geschwächt wird oder wie auch
das,
immer.
Das hatten wir ja in den 90ern. Das ist ja eine Schlacht, die wir so ziemlich gewonnen hatten damals.
Ja, die Great Crypto Wars. Ja. Aber die kommen wieder und sie kommen wieder und sie kommen immer wieder. Und momentan ist das heiße Buzzword-Bindung Bingo Client-Side-Scanning beziehungsweise proaktive Maßnahmen beim Chat. Was damit gemeint ist, ist, dass es Überlegungen gibt, dass Anbieter von Chat-Software, also sei das jetzt Signal, Telegram, Threema oder whatever, dazu gebracht werden sollen, Software lokal auf eurem Telefon zu installieren bzw. mitzuliefern in dieser Chat-Software, die Bilder und Medieninhalte vor dem Versand prüft, ob sie nicht eventuell illegal sind. begründet also wird das Ganze natürlich.
Eine Wanze da reinbauen nochmal.
Nicht unbedingt eine Wanze. Apple hat es schon angekündigt, so, das, wieder zurückgezogen.
Ja, ja.
Also die Idee ist folgende. Es geht mal wieder, übrigens gerade auch wieder heiß in den Medien, Missbrauchsdarstellungen und wie viel da explodiert ist und wie viel dieses Jahr mehr ist als letztes Jahr bei Missbrauchsdarstellungen, insbesondere von Kindern, ist die übliche Begründung, es wird ja ganz viel Kinderpornografie verschickt über Chat, das muss man unterbinden. Ich habe jetzt bisher noch nichts gekriegt von irgendwem.
Ich war noch nie in einem Chat, wo irgendwie sowas gerade mal...
Also, um das technisch nochmal kurz zu erklären, die Idee ist nicht, dass dann quasi das Bild, was ihr macht jetzt ein Foto.
Man macht einen Hash von dem Bild und guckt, ob der Hash irgendwo ist.
Ne? Ja, also es geht, also die Idee ist da tatsächlich, dass es also lokal gehasht und lokal geprüft wird, bis hin zu eben, dass dann teilweise von diesen, es gibt so Foto-DNA-Datenbanken, wo die Hashes drinstehen, da sowas dann auch durchaus lokal läuft. Und halt quasi, bevor ihr das Dickpick verschicken könnt, dann eine Warnung kriegt. Also weil das ist explizit in einem der Entwürfe genannt, dass es eben auch darum geht, sexuell explizite Inhalte zu erwähnen. Gar nicht mehr unbedingt Kinderpornografie, ja, wo man dann noch lang und breit diskutieren kann, wie sinnvoll das ist. Aber halt so den privaten Inhalt eurer Chat-Messages noch bevor ihr sie verschickt, ihr macht in dieser App ein Bild auf und dann wird geprüft, dürft ihr das überhaupt verschicken? Und dann könnt ihr es eventuell verschicken. Und das vielleicht bei einem Bild, was ihr für eure Freundin, euren Partner oder sonst was gemacht habt.
Eben, ich meine, so ein Chat ist ja im Prinzip, ich meine, wo ist der Unterschied zwischen wir sitzen irgendwo in einem Raum und unterhalten uns und wir hocken in dem Chat und unterhalten uns? Mal abgesehen davon, dass das Medium halt nicht Luft ist, sondern
ja, weil Terrorismus und Kinderpornografie. Also da kommen gerade wieder dieselben Ideen und machen da Unfug. Wie gesagt, ist in Diskussion. Verlinken wir euch auch was in dem zum Weiterlesen, weil jetzt ist die Stunde nämlich um.
Und Tatsache. Siehst du, wir haben doch nur ein Lied gebraucht und nicht zwei. Können wir das andere nehmen zum Rausspielen?
Bum, 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 bum. Der Datenverlust der Woche. Den haben wir noch für euch. 1,8 Terabyte Videomaterial von Polizeihubschraubern in den USA.
Nett.
Also wenn er einen langen Abend hat, Polizeihubschrauber binge-watchen, kann man jetzt. Interessant dabei vor allem eigentlich die erstaunlich gute technische Qualität von diesen Videoaufnahmen, die mittlerweile haben.
Sie sehen besser aus als in diesen Nachrichten, wo man dann immer die Verfolgungen sieht, so O.J. Simpson und sowas damals.
Ja. Und auch so das Reinzoomen und so weiter. Also ich habe irgendwo ein paar Ausschnitte davon gesehen. Krass. Also es ist wirklich krass. Also definitiv aus Entfernungen, wo die Leute, die gefilmt worden sind, nicht wussten, dass sie gefilmt wurden und schon gar nicht drauf gekommen wären, dass sie aus diesem Hubschrauber gefilmt werden. So viel zum Thema Überwachung.
Ja, Land of the Free.
And the Brave.
Aha. Nee, das war Schottland.
Ach so. Naja, dann verlassen wir euch jetzt und bleibt uns gewogen, habt viel Spaß, verschlüsselt immer gut eure Backups.
Macht Backups vor allen Dingen.
Und lasst euch nicht erwischen. Ciao.
Ciao.